Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Eine neue Woche.
Nee, eine neue Folge,
Julian. Eine neue Folge. Ja, ich bin nervös, weil du mir gegenüber sitzt, Jan. Das ist lange her. Weißt du noch, und so, dass wir uns so gegenüber sitzen, wir sitzen bei meinem Esstisch, das ist ewig her.
Ja, das stimmt. Und da saß ich auch da, ja, das letzte Mal.
Dass wir uns in die Augen schauen.
Und wir sitzen ja sonst eher so nebeneinander und dann reden wir so voreinander her. Und das ist ähnlicher des Aufnehmens, wenn wir beide nicht im selben Raum sind, als dass man jetzt so sitzt. Ich hänge ja auch die ganze Zeit so eine halbe Etage tiefer. Mein Nacken, der ist praktisch so eingeklemmt, weil Julian Hutter, der hat den besseren Ständer von uns beiden.
Das ist wegen Sex.
Ja, schlechter Witz.
Jana, ich bin am Olympia-Fieber. Ich bin infiziert.
Hast du auch, ich hab Olympia Lowlights mitgebracht auch.
Okay, wegen Van de Velde.
Nee, aber was ist da los?
Sehr gut. Das ist mein erstes Thema, das ich mitgebracht habe. Steven van der Velde ist ein Niederländer, ist ein Beachvolleyballer und ist ein verurteilter Vergewaltiger.
Alles klar. Ja.
Genau. Und es gab eine Petition über 100.000 Unterschriften, dass er eben nicht antreten soll, weil er vor 10 Jahren eine 12-Jährige vergewaltigt hat, eine Britin, da war er 19 Jahre alt. Ist dann auch, wie gesagt, verurteilt worden zu 4 Jahren Haft, hat die ersten 12 Monate in Großbritannien auch verbracht, da wo die Tat auch stattgefunden hat, ist dann ausgeliefert worden nach Holland und ist dann nach einem Monat raus.
Mhm.
So. Gut, dafür kann er nichts, dass sie ihn da rausgelassen haben, das ist das Justizsystem. Jetzt ist aber wirklich die Frage, die moralische Frage. Der Typ ist ein verurteilter Kindervergewaltiger. Hat seine Buße aber getan und wenn man an Resozialisierung glaubt, dann darf der ja eigentlich da jetzt mitspielen, ohne dass sich irgendjemand darum kümmern müsste. Natürlich gibt es aber Buhrufe, wo er hingeht. Das mediale Interesse ist krass. Er ist nicht im olympischen Dorf, weil es so viel Aufruhr geben würde. Wie findest du das? Weil ich tue mir total schwer damit.
Ich verstehe total, dass du dir damit schwer tust, weil es hat ja einen Sinn, dass man eine Straftat absitzt und eigentlich auch sagt, diese Strafe hast du damit abgegolten und danach sollte es weitergehen. Und wer wäre man jetzt, ihm, nachdem er eine Strafe abgesessen hat, liegt ja nicht in unserer Macht, das zu entscheiden, zu sagen, du darfst gewisse Dinge nicht mehr tun, weil du früher mal, in Anführungsstrichen, einen Fehler gemacht hast. Mhm. Andererseits, finde ich, steht Olympia für gewisse
Werte
und auch so Moralvorstellungen, die, finde ich, mit gewissen Straftaten auch nicht vereinbar sind. Was anderes wäre das vielleicht jetzt gewesen, wenn man gesagt hätte, keine Ahnung, was wäre eine andere, der hat Steuern hinterzogen, also oder was weiß ich, ne?
Ja.
Das ist eine Tat, wo ich sage, ist auch nicht so nice, aber du hast nicht die Würde eines anderen Menschen missachtet.
Verletzt, ja.
Und das, finde ich, ist eine Sache. Ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht mehr, welches Olympia das war, aber das waren 2 Leichtathleten. Im Weitsprung und die sind tatsächlich exakt gleich weit gesprungen, mit der Ausnahme, dass sich einer von beiden verletzt hat bei diesem Sprung, während er irgendwie sprang. Und dann sagte der Schiedsrichter wohl, ihr könnt nochmal ein Stechen machen, weil sonst würdet ihr jetzt beide Gold holen. Und daraufhin hat der von beiden, der sich wohl nicht verletzt hat, gesagt, komm, ich möchte am Ende auch nicht Erster werden in einem Stechen gegen jemanden, der sich gerade verletzt hat. Wir werden beide Erster und haben beide Gold geholt. Und das, finde ich, das ist ja der Sportsgeist, den man auch sich bei Olympia wünscht. Und nicht vielleicht jemanden, der eben in der Vergangenheit so eine schwerwiegend falsche Entscheidung in Bezug auf Menschenwürde getroffen hat.
Ich finde, du sagst 2 richtige Punkte. Wenn er Steuerhinterziehung begangen hätte, ja, ist kein Kavaliersdelikt, siehe Uli Hoeneß. Aber das tut mir im Zweifel nicht weh, weißt du? Also auch wenn es jetzt ein Deutscher wäre und ich wüsste, okay, der hat jetzt die Steuern hinterzogen und den Sozialstaat damit geprellt, ist ein Fehler, aber es ist so abstrakt. In dem Fall jetzt hat er aber eine Frau, also mittlerweile ist sie eine Frau, vergewaltigt und das Schlimmste angetan, was man einer Frau vermutlich antun kann. Und
ich glaube, noch schlimmer, was du einer Frau antun kannst, ist, wenn du ihr Kind vergewaltigst.
Ja, vermutlich. Trotzdem, du weißt, worauf ich hinaus will. Und sie ist auch schlecht damit umgegangen, also im Sinne von,
sie konnte das nicht gut verarbeiten.
Sie hat sich auch selbst verletzt. Und dann stell dir nochmal vor, die schaut das und dann zieht sie den.
Das ist super. Was ich auch sagen muss, jetzt gerade, wo du nochmal so drüber redest und ich darüber nachdenke, ich würde sagen, jede Art von Straftat, bei der du das körperliche Wohl eines Menschen angegriffen hast, aber auch das seelische, da ist aber wieder die Frage, wie definiert man das? Weil das seelische Wohl, also mit diesem Steuerbeispiel zum Beispiel, hat man jetzt anderen Steuerzahlern damit dann seelisches Leid angetan, weil die zahlen ja die Steuern und du dann wiederum nicht. Also wie bewertet man das auf welcher Ebene? Aber ich finde halt schon, wenn es darum geht, dass irgendwie andere Menschen extrem darunter gelitten haben, sollte man, also warum muss auch jeder ein Recht da, also warum muss jeder ein Recht haben, bei Olympia teilzunehmen? Weil Olympia ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um sportliche Leistung auf eine Art, sondern auch um repräsentativ sein für seine Sportart und Vorbild sein und mit Stärke vorangehen. Und ich finde, wenn man gewisse Fehler im Leben macht, hat man sein Recht darauf auch irgendwie verwirkt.
Ich finde vor allen Dingen, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wie er damit umgeht, sehr provokativ.
Also ist das so?
Wenn er vorgestellt wird und ausgepfiffen wird, dann breitet er seine Arme aus und saugt es quasi so auf. Und ich denke mal, warum machst du das? Das ist doch total dämlich. Ich glaube, das führt dann auch noch dazu, dass er eben noch mehr mediales Interesse eben auf sich zieht, noch mehr den Unmut der Leute. Und ich verstehe diesen Punkt überhaupt nicht. Das ist ein Selbstschutz, dass man dann damit provokativ umgeht. Er spricht ja selbst von seinem größten Fehler. Also ja klar, was soll er auch anderes machen? Er kann nicht sagen, er hat sich gelohnt, war geil. Also würde ich immer, dafür nur ein Jahr, würde ich immer wieder machen.
Hey, aber wo du das gerade erzählst, ich habe vor kurzem eine ganz kurze Interviewsequenz gehört von einem ehemaligen Strafverteidiger. Und der war zu Interview bei jemandem, der eben Leute einlädt, die so krasse Berufe irgendwie haben oder krasse Geschichten aus ihren Berufen erzählen können. Und da ging es nämlich darum, dass dieser Strafverteidiger erzählt hat, dass einer seiner, wie sagt man das, Klienten? Nee,
ja, klar.
Klienten?
Ja, Mandanten.
Dass einer seiner Mandanten, der auch für Vergewaltigung angeklagt war, wo aber wohl noch Beweise irgendwie fehlten und es jetzt erstmal so aussah, als könnte der den irgendwie rausboxen, ihm erzählt hat, dass er das tatsächlich gemacht hat und auch wie er das gemacht hat und auch während der Erzählung das sehr genossen hat, das zu erzählen. Also ja. Der hat im Detail seinem Strafverteidiger eben erzählt, wie er die Frau dann verfolgt hat und wie er sie dann irgendwie ins Gebüsch gezogen hat und so. Und danach hat er aufgehört mit seinem Job, weil er gesagt hat, das wäre jetzt mein Job gewesen, dieser Person, die mir sagt, ich habe das getan, da rauszuholen, weil wegen Mangels an Beweisen oder so. Obwohl ich ja ganz klar weiß, er hat es getan. Ein
schlechter Strafverteidiger.
Oh, das finde ich auch, dass er aufgehört hat danach.
Das ist sein Job.
Ja, aber wenn du sagst, ich merke, das ist nicht mehr meine Berufung, ich kann das moralisch nicht mehr vertreten.
Dann muss er aber alles hinterlegen. Also dann
hat er alles gemacht.
Nur das Mandat. Okay,
Also er macht jetzt was, ich glaube, der ist jetzt Streetworker oder irgendwie sowas, aber nagel mich nicht drauf fest.
Okay,
der macht was komplett anderes und ich finde das sehr groß tatsächlich. Zu sagen, ich merke, ich habe einen Weg eingeschlagen, den ich für mich moralisch so nicht mehr vertreten kann und deswegen mache ich was anderes.
Es ist vor allem konsequent.
Ja, finde ich auch. Aber wenn wir gerade dabei sind bei Olympia, ich muss Olympia ehrlicherweise auch gar nicht gucken, weil mein Social Media ist so voll damit. Ja. Ich bekomme so viel ausgespielt. Aber das, was ich natürlich am allerhäufigsten ausgespielt bekommen habe, auch weil ich eine Schwester habe, die reitet und auch selber früher geritten bin, ist natürlich der Fall von, ich muss den Namen ablesen, Charlotte Dujardin, spricht man sie wahrscheinlich aus. Das ist tatsächlich, auch wenn sie sich nicht so anhört, eine Dressurreiterin, eine Engländerin. Und die, genau, du sagst es, hat vor 4 Jahren den Fehler gemacht, dabei gefilmt zu werden, wie sie innerhalb von einer Minute ein Pferd mit 24 Peitschenhieben wohl dazu bringt, die Beine höher zu heben. Und jetzt wurde irgendwie dieses Video eingereicht und ist irgendwie publik geworden und daraufhin wurde sie natürlich aus dem Reitsportverband. Die hat vorher schon 3 Goldmedaillen geholt in den letzten Olympischen Jahren davor. Und das, wie jedes Mal, das hatten wir beim letzten, bei den letzten Olympischen Spielen schon mit dieser Vielseitigkeitsmausi, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, ist wieder die Frage, haben Pferde, Tiere allgemein etwas bei den Olympischen Spielen zu suchen?
Ich finde nicht. Ich finde, es ist, also der ganze Prozess, ich muss sagen, ich kenne mich überhaupt nicht mit Reitsport aus. Gar nicht, da bist du die Expertin. Ich lese nur immer und in den letzten 4 Jahren ist viel passiert. Also Aurel Merz hatte auch sich also einen richtigen Streit geliefert mit der kompletten Szene. Es ging dann darum, dass
das war auch einfach sehr amüsant.
Sehr amüsant, ne? Dass eben 2021, als die letzten Spiele in Tokio waren, ist so ist so ein Pferd irgendwie um die halbe Welt geflogen worden, nur um dann kurz vor den Spielen einen Kreuzbandriss zu haben und dann ist es halt einfach erschossen worden, weil es keinen Wert mehr hatte. So, das war der Ursprung und dann ist es halt diese riesen Welle losgegangen, die halt Aaron Merz losgetreten hat. Und wenn du halt all diese Dinge liest, ne, dass diese Pferde, wenn die keinen Nutzen mehr haben, halt einfach erschossen werden und umgebracht werden.
Ja, man muss kurz dazu sagen, das ist ein sehr hartes Beispiel, was man nicht auf jede Situation im Reitsport genau. So anwenden kann.
Ich sag dir nur,
es gibt Situationen.
Ja, du hast mich ja gefragt und das ist das, was ich in den letzten 4 Jahren gefiltert habe.
Ja.
So was, und das war nur negativ.
Ja, ja.
Und dass eben andauernd solche Dinge rausgekommen sind, wie eben das mit dem Kreuzbandriss, dass die brutal viel Stress haben. Na klar, die fliegen da im Bauch eines Flugzeugs dann um die halbe Welt. Dann jetzt das mit diesen Peitschenhieben. Und ich finde, Olympia ist ja auch eine sehr dynamische Veranstaltung. Das heißt, dass ja viel überdacht wird und dann Disziplinen rausgenommen werden und auch wieder neue Disziplinen reingenommen werden.
Jetzt hatten wir nicht auch schon mal kurz das Thema...
Okay, mein Hund, was hat sie da? Mein
das Schild vom Kuscheltier. Kennt ihr super. Dieses Geräusch, wenn ihr so Schilder so langsam auseinanderreißt? Ich bin gerade so, oh Gott. Genau, wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal kurz die Diskussion, was für Sportarten eigentlich olympisch sind, wo man irgendwie gar nicht so viel von mitbekommt. Ja. Also so super krasse Randveranstaltungen und dann ist es mal olympisch und dann mal wieder nicht. Und ich glaube, wir haben sogar mal gegoogelt in irgendeiner Folge, was früher mal olympisch war. So ganz lustige Sachen, genau.
So auf lebendige Tauben schießen.
Ja, genau. Und ich finde halt generell, das ist das beste Beispiel dafür jetzt, meiner Meinung nach, und das ist super hart, aber nichts, was ein anderes Lebewesen, das kein Mensch ist, irgendwie
schadet.
Sportlich mit einbezieht, nee, nicht nur schadet, sondern sportlich mit einbezieht, sollte auf Wettkampfniveau eine Veranstaltung sein. Also ich finde zum Beispiel auch Turniersport in der Pferdewelt schwierig, genauso wie mit Hunden, diese ganzen Wettkämpfe, die es da gibt. Weil das Problem ist ja immer, du als Mensch, und das zeigen jetzt auch viele Videos, du kannst genau entscheiden, wie weit möchte ich mich belasten, psychisch, körperlich, und der Trainer sagt natürlich auch noch was dazu, aber es ist am Ende des Tages deine Entscheidung. Mache ich das? Hungere ich mich weiter runter? Mache ich jetzt noch die 10. Einheit oder nicht? Das Pferd kann das nicht entscheiden. Ja. Und es wird immer auf so einem Leistungsniveau, auf Weltspitzenniveau, wird es immer zu Kosten des Tieres gehen, was ich nicht wehren kann und auch nicht kommunizieren kann. Und ich finde generell irgendwie, ich meine, wir haben immer diese Fleischessdebatte, die berechtigt ist, aber warum haben wir die irgendwie nicht in der Sportwelt?
Ja, super Punkt. Also du bist da viel näher dran. Was ich dir nur aus medialer Sicht sagen kann, ich finde es aus einem Gesichtspunkt schade, nämlich Kommentatoren. Kommentatoren beim Reitsport sind 30 Jahre zurück.
Und warum?
Weil die Sprache so ganz elitär ist und wieso, also so stelle ich mir vor, beim 18. Jahrhundert gesprochen, das ist so ganz alt. Ich glaube es nicht für Gold, oh mein Gott, verzeihen Sie mir meine Emotionen.
Hä, das ist das mega schöne Video, sorry, da muss ich jetzt ganz kurz in die...
Ich kenne den Jungen, seitdem er ein Jahr alt ist,
ja.
Aus Aachen. Das finde ich ja toll, deshalb sage ich ja.
Die sind doch nicht zurück, die sind eigentlich damit, finde ich, eigentlich ist es so eine Auszeichnung, dass die halt noch so sagen können, ich bringe hier Persönlichkeit rein auf einer Ebene.
Ja. Deshalb sage ich ja, das ist der einzige Grund, warum ich will, dass Reitsport weitergeführt wird.
Ach weil so, ja gut, aber du gerade sagst, die sind irgendwie 30 Jahre zurück.
Ja, aber das finde ich ja irgendwie geil, also diese elaborierte Sprache noch und dieses ja sehr elitäre und das ist halt da, also alles, was das verkörpert ist und du hast ja auch recht, also vermutlich gewinnt da ja auch der am meisten Geld für die Züchtung der Pferde in die Hand nehmen kann, ne? Also da geht es ja auch viel darum.
Ja, das heißt, auf dem Niveau haben die ja alle Kohle, also ob das jetzt eine Isabel Wert ist oder... Schockemöde damals, der, bei dem ja auch die Videos dann aufgetaucht sind und so, die haben ja alle ihre eigenen Ställe, das ist ja der Wahnsinn, was da eigentlich für Kohle über den Tisch geht. Hier von Brendel, wollte ich gerade sagen, Bredo, die wir in Deutschland auch haben, also das ist ja alles ein Niveau, die haben alle Kohle und könnten bestechen. Ich glaube, da geht's wahrscheinlich auch viel um Kontakt und dann auch um so kleine Mühs, wirklich, wie ist das Tier vielleicht an dem Tag auch drauf? Weil wenn du merkst, es gibt auch ganz viele Beispiele aus dem Springreiten, das Tier ist einfach nicht gut drauf. Ganz tolles Beispiel. Und kurz vorm Sprung, so ein kurzes Zögern sozusagen, einfach abgewunken und abgebrochen. Und natürlich ist das ja viel schmerzhafter, wenn du merkst, okay, mein Teamkamerad, der offensichtlich kein Mensch ist, der sagt mir jetzt gerade, nee, ich kann nicht. Und deswegen entscheide ich mich, okay, ich zwinge dich jetzt nicht dadurch, sondern ich breche das ab. Das ist ja auf menschlicher Ebene was ganz anderes. Und ich finde, da sollten wir eigentlich Verantwortung übernehmen irgendwie und machen das ja in vielen Bereichen auch schon außerhalb des Sports, aber da eben nicht. Aber es gab zum Beispiel auch so ein Beispiel von so einem Fechter. Hast du das mitbekommen mit dieser Diskussion?
Ja, ja. Ein ägyptischer Fechter und einer aus
rumänischer, in Georgien. Sandro, wie auch immer man seinen Nachnamen ausspricht, Bazatze oder so.
Egal wie.
Genau, die haben beide praktisch den finalen, wie sagt man, Stoß, Hieb, auf was auch immer, Stich gemacht.
Stich vermutlich,
genau. Ja. Und haben beide halt angefangen zu jubeln, aber nicht so, wie du normale Jubel kennst, so yay, sondern so,
so peinlich.
Und dann beide so über Minuten lang und dann gucken die beiden sich so an und so, wieso jubeln wir jetzt beide, weil beide davon ausgegangen sind, sie haben gewonnen. Und dann mussten die, glaube ich, das Video nochmal angucken und so und haben dann für den anderen entschieden, dass der eben gewonnen hat.
Der Ägypter, ja.
Der daraufhin auch super provokant halt weiter gejubelt hat. Ja. So. Und der Georgier ist halt komplett mit einem Wutanfall da ausgerastet, hat die ja auch richtig so körperlich, du hast ja gesehen, der hat sich dann so Richtung Schiedsrichter und hat auch so die ganze Zeit,
so laut gesprochen. Und da, das habe ich gesehen und ich habe mich so richtig geschämt, da ein Mann zu sein, weil sowas ist kaum vorstellbar, dass sowas jetzt bei den Damen passiert.
Witzig, also, das, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
Das war mein allererster Gedanke. Ich kann mir keine Frau vorstellen, die dann so überzogen da jubelt, provokativ und da runterschreit. Und wirklich, du hast ja die Zähne fletschen gesehen, als er dann in Richtung Stuhlschiedsrichterin sich übergebeugt hat und lamentiert hat. Und das war so unangenehm anzuschauen. Das habe ich.
Aber das Spannende ist ja, dass Männer generell im Sport viel stärker, also viel stärker so Emotionen zeigen auf eine Art. Also im Fußball, sowohl wenn es um Fouls geht, guck dir mal Frauenfußball an im Vergleich dazu. Ja. Und ich glaube, das liegt halt auch wiederum daran, man sagt über Frauen, also wenn wir jetzt mal von den patriarchalen Strukturen ausgehen, hat sie gerade gekotzt?
Nee.
Der Hund. Wenn wir jetzt mal von patriarchalen Strukturen ausgehen, sagt man, die Frau ist schwach, der Mann ist stark. So, das heißt, die Frauen im Sport wollen natürlich das genaue Gegenteil zeigen und werden nicht anfangen, darum zu mosern, während die Männer, die wissen, naja, wir sind eher das starke Geschlecht. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier auf den Boden rollen, dann heißt das, uns geht's wirklich schlecht. Und genau wird es dann andersrum, eben, wenn du in so eine Wutsituation kommst, ja genauso. Frauen fangen dann an, sagt man so, zu zetern und Männer fangen halt an, so rumzuschreien. Und ich finde es einfach nur peinlich.
Also bei dem Fußball, weil ich da ja auch herkomme, kann ich dir sagen, man wird dahin erzogen tatsächlich, seit klein an zu schreien, wenn man hinfällt und ein bisschen liegen zu bleiben.
Ach was.
Wenn man so die Schiedsrichter manipuliert.
Ja, aber das sehen die doch, oder nicht?
Nein, das ist ganz Psychologie. Der Schiedsrichter, es gibt auch so Erhebungen, dass der Schiedsrichter viel öfter dann pfeift, wenn geschrien wird. So, der hört den Schrei, keine Ahnung, welche Instinkte da angesprochen werden, aber das ist, wenn geschrien wird, wird viel mehr gepfiffen.
Krass.
Ja, deshalb kommt das. Und das Leute wie Neymar oder keine Ahnung, die übertreiben das halt total und haben einen eigenen Sportart daraus gemacht und da kippt es dann wieder ins andere, dass die Schiedsrichter sich dann das auch merken und wissen, okay, der ist, steht dafür zu fallen, obwohl nichts war, weil
und
mittlerweile.
Wenn mal was ist, dann nehmen sie es nicht für ernst.
Ja, das ist das andere Extrem, aber dahin wird man erzogen, also schon von klein auf,
krass.
12, 13, ja genau.
Wird das auch speziell dann gesagt irgendwann mal? Also bist
ja,
du irgendwann
Trainer sagen das.
Schrei mehr?
Ja,
nee.
Ihr müsst mehr schreien.
Ach, das schockiert mich gerade, das ist ja krass. Ja, ja. Ich dachte, das ist so ein Learning, das merkt man dann irgendwann selber so und gewöhnt sich das so
man
an.
Man wird dahin erzogen, also vor allen Dingen, je höher man spielt.
Meinst du, das passiert beim Frauenfußball auch oder die sagen es einfach nur nicht, weil man eben weiß, was Frauen für eine Rolle irgendwie einnehmen?
Ich glaube, genau das ist es. Dass die da nicht erst dazu
erzogen
worden.
Es gab nämlich auch jetzt eine Situation bei den Judoka. Da hat eine
Das ist die sportliche Folge heute, ja.
Ja, sportliche Folge. Ist ja mein letzter Punkt. Aber da hat eine eben verloren. Also die hat den finalen Griffwurf, wie auch immer man es nennt, verloren. Ja. Und die ist da komplett emotional zusammengeklappt. Die hat so, weil die war Titelverteidigerin. Und ich glaube, den Titel zu verteidigen ist auch immer noch mal viel härter, als ihn neu zu gewinnen. Mhm. Weil du weißt ja, entweder verliere ich jetzt und damit auch irgendwie mein Gesicht und meine sportliche Wertung oder ich behalte einfach nur etwas bei, was ich sowieso schon habe und den aber wieder neu, also den komplett neu zu bekommen. Ich glaube, das ist emotional irgendwie nochmal was Stärkeres und die ist halt so, die hat dann eben verloren und die ist so, die hat so geweint, die musste von ihrem Trainer gestützt werden und rausgebracht werden und da frage ich mich dann auch, genau wie bei dem, der so wütend wurde, zeigt das nicht auf eine Art und Weise auch, wie ich benutze jetzt dieses Wort perfide, dieses Niveau von Leistungssport heutzutage halt auch ist, weil es dich halt psychisch auch in solche Extremsituationen bringt. Und ich verstehe schon, dass du natürlich, ich meine, ich habe zu Hause so einen sitzen. Das ist irgendwie dein Lebensinhalt und das Einzige, was irgendwie für dich in deinem Fokus irgendwie ist, diese Sportart auszuüben. Und 4 Jahre beziehungsweise dein ganzes Leben lang vielleicht schon trainierst du auf diese paar Minuten irgendwie hin. Mhm. Und das dann natürlich nicht zu schaffen, unfassbar. Aber trotzdem ist es nur Sport.
Ja.
Und das ist immer was, warum ich auch irgendwie manchmal so eine negative Einstellung dazu habe, weil jeden Leistungssportler und jede Leistungssportlerin, die ich kenne, hat irgendwie mit diesem Thema Gewinnen, Wertigkeit, Ego Probleme, weil sie aus dieser Welt kommen, in der das gemessen wird anhand deiner Leistung.
Ich will den Gedanken noch kurz loswerden, bevor ich ihn verliere. Ich glaube, bei sowas Judoka, Rudern, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
Paddeln.
Ich glaube, was es da noch mal mehr extremer macht, ist, dass die nur alle 4 Jahre so eine Plattform haben. Das heißt, das ganze Training, die ganzen 4 Jahre richten sich auf diesen Moment. Der ganze emotionale Ballast, der entlädt sich in diesem Moment und das Ergebnis siehst du dann.
Stimmt.
Währenddessen wenn Zverev morgen rausfliegt, dann tut ihm das weh, weil er Titelverteidiger ist und weil er gerne bei den Olympischen Spielen ist. Aber nächste Woche ist das nächste Turnier. Und aber dann kommen die US Open.
Meinst du, dass ihm das weniger... Also Zverev, ja, okay, vielleicht, weil er jetzt auch so ein Elite-Sportler irgendwie ist auf eine Art und Weise. Aber meinst du, dass jemand, der einfach häufiger Publikum hat, deswegen es weniger wert ist? Bin ich mir nicht sicher.
Ich war nie bei den Olympischen Spielen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich sage nur, dass die Taktung viel höher frequentiert ist, weil das nächste Highlight, es kommt in 3 Wochen. Dann beginnt ein großes Tausender-Turnier und dann kommen schon wieder die US Open.
Ja, aber andere Sportarten haben ja auch irgendwie World Cups.
Richtig, aber er kann Europameisterschaften.
Ja, genau. Ja.
Aber er kann sich sicher sein, dass die Aufmerksamkeit, wenn die US Open losgehen, genauso hoch sind wie jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn nicht höher. Aber so eine Judoka oder Gina Lückenkämper zum Beispiel, die Sprinterin, die 100-Meter-Sprinterin, die ist gestern damit konfrontiert worden, dass sie das ganze Jahr nur trainiert und letztendlich hat sie im ganzen Jahr 12 Monate Training für 2 Minuten. Weil 2 Minuten, also die sprintet ja nur irgendwie 12 Sekunden oder so und das addiert, ergibt 2 Minuten. Minuten Leistungswettkampf im ganzen Jahr. Also das ist ja vollkommen absurd. Und das ist halt beim Fußball und beim Tennis, wo eh schon viel mehr mediales Interesse darauf ist. Ich glaube, deshalb belastet ihr das nicht so. Also das ist meine Erklärung, ohne jemals auf diesem Niveau Sport gemacht zu haben.
Also kann sein. Weiß ich nicht, aber...
Ich will nur noch mal auf das Patriarchale raus, weil ich letztens einen tollen Artikel gelesen habe, da haben wir drüber gesprochen mit der Schwangerschaft, weil da meinte eben die Mutter, Schwangerschaftsstreifen, wenn Männer Schwangerschaftsstreifen hätten, dann wäre es das Zeugnis eines triumphalen Kampfes, was man gewonnen hat und Heldenmerkmale. Bei Frauen gilt es aber als Schönheitsmakel. Und das fand ich absolut treffend.
Da gibt es momentan ein Video, was viral geht, was ich so spannend finde und ich teile die Meinung nur geteilt so, aber ich finde irgendwie den Gedanken gut. Und zwar geht's, ist eine Frau in einem Interview und sie sagt, also wenn ich Mutter werden würde, dann würde ich von meinem Partner verlangen, dass er sich mein Gesicht irgendwo an eine Körperstelle tätowiert, nämlich einen Körper für einen Körper. Mein Körper ist gezeichnet, weil ich sein Kind austrage und ich möchte auch, dass sein Körper dementsprechend darauf hinweist, sozusagen unser Kind, mein Gesicht. Und ich fand irgendwie das sehr radikal, aber ich dachte mir irgendwie, du hast einen Punkt. Also irgendwie fand ich das ganz gut.
Ich finde zumindest gut, dass wir jetzt anfangen, darüber mehr zu reden, auch Humor da reinbringen, dass es so ein bisschen enttabuisiert wird.
Voll.
Erste Frage, Jana, das macht viel auf. Was ist das schlimmste Schimpfwort, das du in den Mund nimmst?
Das nehme ich nur selten in, also dass ich wirklich auch ernsthaft sage. Ja. Also, dass ich zu jemandem wirklich ernsthaft sage, ist leider nur, in Anführungsstrichen, Arschloch, was Schlimmeres. Also, ich sage manchmal, Hurensohn, aber ich würde das niemals als ein Schimpfwort zu jemandem sagen. Das würde ich höchstens, also ich sage das höchstens, wenn ich mir sage, oh, was für ein Hurensohn, ne? Dass man das so vor sich hin brabbelt, aber ich würde niemals jemandem in die Augen schauen und du Hurensohn sagen, würde ich nie machen. Okay. Was ist dein schlimmstes Schimpfwort?
Also?
Und jetzt sag bitte nicht das V-Wort. Oder das F-Wort in dem Fall. Genau. Ja, manche schreiben das mit V.
Wirklich? Ja. Aber es ist falsch geschrieben dann, oder?
Kann sein, weiß nicht. Ich habe es schon so und so gelesen.
Ja, aber Das sage ich immer, wenn Alice Weidel eingeblendet wird.
Ich finde halt generell, ehrlicherweise, ein Geschlechtsmerkmal als Schimpfwort zu benutzen, wobei Arschloch halt auch nicht viel besser ist, ist jetzt kein Geschlechtsmerkmal, aber so Körperteile, irgendwie ist das so ein Niveau, da stehen wir beide eigentlich drüber.
Das stimmt, aber es ist, Sophie hat, also wenn man sowas sagt, dann kann die da nicht hinhören und findet das total schlimm. Der Hund kann es nicht haben, wenn man mal nicht über ihn spricht. Genau, aber irgendwann saßen wir vom Fernseher und dann war Alice Weidel eingeblendet und hat sie irgendwas gesagt, was richtig menschenverachtend war. Und dann hat sie diesem Ansatz, hat es dann so viel zu Alice Weidel gesagt. Und seitdem haben wir das so immer, wenn, aber ich sage das halb ernst, halb nicht. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, auch einfach.
Hast du das aber auch, dass du vielleicht so Bekannte oder Freunde hast oder vielleicht früher mal so Pärchen, die du mal bei einem Streit erlebt hast, die sich wirklich in diesem Streit so heftige Sachen an den Kopf werfen? Also ich hatte mal früher ein bekanntes Pärchen. Wenn die gestritten haben, ich saß daneben und ich dachte mir,
ich
finde das so übel, weil das so eine, also ich meine, muss jeder machen, wie er meint, aber das hat sowas von verlorenem Respekt sich gegenseitig und die haben sich die Dinger um die Ohren gekloppt und ich dachte mir nur so, Leute. Wir
brauchen das manchmal auch diese Bühnen dann vor anderen. Ich finde das
wir wirklich, waren im Nebenraum. Das fing zwar an, als wir noch da waren, so, aber wir sind dann rübergegangen und gesagt haben, Leute, klärt das mal allein und so und haben uns dann schlafen gelegt. Und es war wirklich, es ging noch über Stunden und es war heftig. Und da denke ich mir immer, das ist ja ein Mensch, von dem du auch Liebe bekommen willst und Anerkennung. Und dann frage ich mich manchmal, ob diese Paare vielleicht auch so extrem streiten, weil sie eben dann auch in Streits halt so komplett freidrehen. Und da man ja eigentlich merkt, in so Streiten sagt man zwar, man sagt Dinge, die man nicht so meint, aber man meint die ganz oft ganz genau gezielt, so. Ja. Und ich hatte das letztens total spannend mit einer Freundin von mir, mit der ich am Lagerfeuer saß und wir hatten alle ein bisschen was getrunken. Und da hast du richtig gemerkt, wie, als sie so Dinge erzählt hat, da ging es gar nicht um einen Streit, aber dass sie die Fähigkeit, die man tagsüber anlegt, so eine Art von, nicht Maske, aber dass man Dinge bildlich darstellt, dass man Beispiele nennt, dass man versucht, meiner Meinung nach zu benutzen und alles so ein bisschen so verpackt, diese Fähigkeit fehlte ihr dann auf einmal. Und da kommen halt auch Aussagen teilweise ganz, ganz anders rüber, obwohl sie im Inhalt die gleichen sind. Und das ist ja in Streits auch oft so, dass du das dann eben nicht mehr schaffst. Und deswegen finde ich das total beeindruckend, das Gegenteil dann manchmal zu erleben, wenn Leute sich auf so einem respektvollen Niveau streiten, weil es so anstrengend ist, eben dann nicht den anderen zu verletzen.
Aber, also du sitzt jemandem gegenüber, der nie laut wird, der das gar nicht kann. Also ich kann nicht laut werden. So Ich finde das so schlimm, wenn andere sich anschreien. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich kann das nicht. Aber ich finde, der Respekt vor dem Partner, der sollte immer so groß sein, dass man sich eben nicht beleidigt. Also ich das klingt vielleicht so vermessen, aber ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass ich meine Partnerin mit einem Schimpfwort, also wirklich mit der Intention des Schimpfwortes belege oder gezielt, und ich glaube, das ist eine große Kunst, aber irgendwie können wir das beide, auch wenn wir uns mal in den Haaren haben, aber nie wunde Punkte bei dem anderen suchen, sondern der Respekt immer so groß ist, dass es um die Sache geht.
Ja.
Ich finde das ganz schlimm, wenn Paare im Moment des Streits gezielt, weil man kennt die Triggerpunkte,
man
kennt keinen anderen so gut.
Speziell die Knöpfe drückt.
Genau, also sorry, aber dann ist es, das ist der Anfang vom Ende.
Ja, das stimmt.
Das ist eine rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Wenn du gezielt nach den wunden Punkten deines Partners suchst, der die Größe hat, dir die zu offenbaren, dann ist es vorbei.
Weil dann geht es ja auch nicht mehr um einen Diskurs, den man hat oder um so ein Thema, was du ausdiskutieren willst, sondern es geht ja nur noch um Verletzen.
Richtig,
dann.
Genau.
Und das ist eben bei diesen Paaren, habe ich das Gefühl, ganz oft, dass es super schnell umswitcht und man eigentlich gar nicht mehr auch weiß, worüber diskutieren die überhaupt gerade oder ihr habt angefangen zu streiten über XY, jetzt seid ihr bei was ganz anderem gelandet. Ja, wie kamen wir überhaupt da jetzt drauf?
Das weiß ich auch nicht.
Ach so, Schimpfwort.
Schimpfwort, genau.
Okay. Okay, Jörn, meine erste Frage.
Ich will darauf hinaus, weil seit einer Woche haben die Demokraten was geändert, was fundamental geändert in Amerika. Sie haben Trump beleidigt. Und zwar hat das Tim Walz gemacht, der ist Gouverneur in Minnesota. Und der hat das geniale Wort über Trump gesagt, he's weird.
Mhm.
Und es ist da war ein ganz, ganz großer Artikel in der SZ, der mich dazu inspiriert zu diesem Thema, weil er super geschrieben war. Das ist genial.
Also, weird finde ich auch, ist ein Wort, das im Englischen ganz anders ist als im Deutschen. Das ist ein
auch wenn, im Englischen,
genau, ja. Du übersetzt das zwar, aber das deutsche Wort dazu
merkwürdig.
Zeigt ja nicht mal im Ansatz das, was man mit
richtig,
weird meint.
Genau. Und es hat einen Vorlauf, weil als Trump angefangen hat mit dem Wahlkampf 2016, da hat er ja Hillary Clinton, Crooked Clinton und Sleepy Joe hat sie ja immer beleidigt. Und man hat aber die These von Michelle Obama dann immer ausgegraben.
When they go low, we go high.
Ja. Genau, wir stellen sie politisch, wir lassen uns nicht auf dieses Niveau herab und was ist passiert, sie haben die Wahl verloren. Und jetzt ist es eben so, dass man seit jeher dann versucht hat, Trump politisch zu stellen und man hat darauf hingewiesen, ey, das ist übrigens der Typ, der das Kapitol hat stürmen lassen, der ist der verurteilte Straftäter, der hat das Project 2025 ausgerufen, der will die Demokratie, das ist völlig egal. Das ist denen egal. Ja. Trump wird immer sich da rausfinden und sagen, das ist eine Hexenjagd und das stimmt nicht und sonst was. Aber weird. Das ist A, es ist ja nur eine subjektive Beleidigung und das stimmt, der Typ ist weird. In den letzten Wahlkampfveranstaltungen ständig davon gesprochen, was Hannibal Lecter, was für ein toller Typ das war, also ein Kannibale, und hat bei Wahlkampfauftritten davon in Wisconsin gesagt, dass das Beste ist, dass es hier Seen gibt, weil da in den Seen sind keine Haie drin. Und wenn man, dann hat er so 15 Minuten darüber referiert, was schlimmer ist, wie man stirbt bei einem Haiangriff oder wenn man in einen Elektrostrudel reinkommt. So das, ja, das ist weird. Der Typ ist einfach weird. Das ist perfekt genailed. Und anders als J.D. Vance, der neue Running Mate von Trump, der irgendwie über Kamala Harris meinte, sie ist eine, ich habe es mir aufgeschrieben, childless cat lady. Da hat er ja gerade einen riesen Shitstorm.
Das finde ich auch so übel, das zu benutzen.
Genau,
also,
weil er auch ganz viele andere diffamiert. Nämlich alle Frauen, die halt keine Kinder haben. Die schert er damit und das ist auch schlecht. Also das ist total dämlich. Aber wenn man weird sagt, niemand würde für sich selbst das Wort weird hernehmen.
Ja. Man ist, also, aber man würde über sich sagen, oh, manchmal bin ich schon ein bisschen merkwürdig. So, ne? Genau, jeder hat so merkwürdige Eigenschaften, aber du würdest halt niemals über dich sagen. Weil weird ist halt, glaube ich, so, das ist so ein Weirdo. Also so ein Weirdo, wir alle haben ja so ein Bild im Kopf, genau.
Ja.
Und ja, Trump könnte da reinpassen, das stimmt.
Genau, und weil das Wort, du hast es perfekt gesagt, weil es auch so eine große Spanne im Amerikanischen hat, von bis das Wort weird, wird Trump Auftritt machen und er wird wieder weirde Sachen sagen und dann kann man das selbst für sich einschätzen. Das ist genial. Und dann hat aber Walz auch noch eine brillante Sache gesagt. Er meinte, habt ihr eigentlich schon jemals Trump lachen sehen? Noch nie. Obama fällt dir sofort auf, das Grinsen
ja,
hat. Ne?
Ja.
Oder Menschen wissen, wie man lacht. Aber Trump hat noch nie gelacht. Und das droppt er einfach so. Yeah, it's weird. He's plain weird. Und das ist genial. Das ist genial.
Meinst
Jana.
Du aber, dass es die Leute, die Trump wählen würden, dazu animiert, darüber nachzudenken und sich anders zu entscheiden?
Es geht ja immer um die Swing States. Die
ja.
wählen einmal ja. Demokraten, einmal Republikaner. Und ich glaube, die hat man damit. Also ich glaube, es gibt auch diesen
ich liebe deine Hoffnung in deiner Stimme so
ja,
richtig.
Jana, ich bin so gut drauf. Es gibt auch diesen krassen Orakeltyp in Amerika, der seit 1970 fast jede Wahl, bis auf eine, richtig hervorgesehen hat. Der hat gesagt, Trump wird gewinnen, Trump wird abgewählt. Und Obama vorhergesehen, alles, der hat in den letzten, keine Ahnung, letzten
Der schreibt auch
Jahren.
Für die Simpsons nebenberuflich.
Na, genau. Und der Mann jetzt auch, also Harris wird es gewinnen. Der hat so einen Schlüssel da für sich eben.
Jetzt habe ich auch Hoffnung, Julian.
Ja. Und 6 von 13 Schlüsseln hat eben Harris und nur 3 Schlüssel hat Trump. Da geht es dann sowas wie.
Aber 6 plus 3 ist was?
Nee, 6 von 13 hat Harris und nur 3 hat Trump. Also jeder hat seine eigene Skala.
Ach so, ja.
Dann ist eben Harris doppelt so gut. Und da habe ich richtig Hoffnung. Ja, ich habe richtig Hoffnung. Ich habe auch heute, habe ich...
Sieht Sophie das übrigens ebenso? Weil ich schätze auch Sophies Meinung dazu sehr.
Wir fangen an, darüber zu diskutieren und es geht auch immer mehr in diese Richtung. Ja. Ist übrigens, wenn ihr das hört, gestern ist eine Folge rausgekommen über eben Kamala Harris, wo wir darüber gesprochen haben, die ja Staatsanwältin war und dann auch Bezirksstaatsanwältin, und dann hat sie zweimal eine sehr krasse Entscheidung für bzw. gegen die Todesstrafe getroffen. Also hört euch das an, das beleuchtet Harris auch, wenn ihr noch nicht genau wisst, wer das ist, hört euch die Folge an, das kommt gut, es erklärt sie gut, und da reden wir aber auch darum, ob Sophie glaubt, dass sie eine Chance hat und Sophie.
Ja, vor allem wäre sie ja nicht nur die Frau, die Donald Trump besiegt hat, sondern sie wäre überhaupt erstmal eine Präsidentin, eine schwarze Präsidentin, und sie hat Donald Trump besiegt. Also wie krass kann man eigentlich, wenn das jetzt so kommen würde, sein? Und sie ist 59, also
biblisch jung,
wäre halt eigentlich auch schon echt heftig.
Ja, aber das fand ich, also ich fand dieses eine Wort, dieses weird, das ist so groß. Also ich finde es so genial.
Ja, so wie du es dargestellt hast, das stimmt. Ja. Und es gibt auch eigentlich im Englischen kein anderes Wort, was auf diese Art und Weise so dehnbar ist, aber so negativ konnotiert, obwohl es eigentlich, weil merkwürdig ist ja nichts. Merkwürdig, was bedeutet eigentlich merkwürdig? Merkenwürdig. Es ist würdig, sich das zu merken, weil es so anders ist.
Das wäre remarkable. Das ist eine andere Form. Merkwürdig heißt außerhalb der Norm.
Ja, aber es besteht aus dem Wort merk und würdig.
Ja, ja, aber der Sinn des Wortes ist anders als die Wortschrift.
Ich glaube, meine Erklärung ist besser. Okay. Gehen wir über zum nächsten Programmpunkt. So, meine erste Frage, Julian, für dich lautet.
Das müssen wir rausschneiden. Also aus real meine ich.
Das, das kommt auch durch eine Situation, die ich heute erlebt habe. Ja. Drei Punkte, an denen du sagen würdest, das ist so ein typischer Stadtmensch.
Schaut nicht nach oben. Also ich finde, du kennst Touristen ganz arg daran, dass sie, wenn sie dann, keine Ahnung, bei der Gedächtniskirche oder so sind, schauen sie alle nach oben. Mhm. Wenn du die schon tausendmal gesehen hast, dann schaust du halt nicht mit, und der fällt halt dann nicht jetzt erst auf, dass da das Dach fehlt, sondern du weißt es halt, wenn du halt da bist. Was mir auffällt, wenn ich mit meinen Leuten aus der alten Heimat spreche, die können nicht fassen, dass ich die Küche nicht benutze.
Mhm.
So.
Mhm. Stimmt.
Boah. Und der dritte Punkt, dass man Google Maps wirklich täglich benutzt.
Ja, das stimmt. Hast du wirklich recht. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht Google Maps benutze. Ja. Die Situation war nämlich folgende. Ich hatte mich mit meiner Freundin getroffen. Wir waren waren erst frühstücken, und dann habe ich noch ein T-Shirt gekauft. Und wir waren hier am Kudamm. Was?
Mit wem hast du dich getroffen?
Mit wem? Mit AC. Anna Clara. Auf meinem Geburtstag hatte die so zwei kleine Knoten am Kopf.
Ja, aber die kommt nicht aus Berlin, ne?
Doch, ist in Berlin. Ja. Naja, long story short. AC, würde ich sagen, ist schon ein Stadtmensch, obwohl sie halt auch teilweise auf Mallorca gelebt hat. Aber ursprünglich ist sie schon eher jemand, den ich als Stadtmensch definieren will. Und es war so geil vorhin, weil ich bin ja eigentlich auf dem Dorf groß geworden. Also ich wohne zwar jetzt in Berlin, aber jetzt ja auch außerhalb Berlin. Ja. Und dann sagte sie, oh Jana, weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause und auch vielleicht lese noch ein Buch oder so. Und ich so, ach perfekt, dann kann ich jetzt noch zum BSR fahren, zum Recyclinghof. Das habe ich gesagt. Guckt sie mich an, lacht und sagt, Recyclinghof, ja, das gibt's auch nur auf dem Land. Und ich gucke sie so an und ich so, hä, wie jetzt? Und sie so, ja, was ist das überhaupt? Und ich
das gibt es auch in Berlin.
Ja, eben, es gibt es halt auch in Berlin. Und da dachte ich mir, du musst so ein krasser Stadtmensch sein, also so in deiner Balkonbubble leben, dass du nicht weißt, was ein Recyclinghof ist, geschweige denn, dass es natürlich auch in Charlottenburg und hinten in Spandau oder sonst wo Recyclinghöfe gibt. Und ich dachte mir nur so, nicht dein Ernst. Und sie so, ach so, ja, und was bringt man dann da so hin? Ich so, naja, eigentlich kannst du da alles hinbringen. Wenn du dein Haus entkernt hast, irgendwelchen Schutt, Gartenabfall, gut, Gartenabfall hat halt in der Regel jemand, der einen Garten hat, ergo auch irgendwie nicht vielleicht der klassische Stadtmensch aus dem Plattenbau ist oder so. Aber ich dachte mir nur so, ich glaube, du hast mir noch nie so krass gesagt, dass du wahrscheinlich ein bisschen privilegierter und städtischer groß geworden bist als mit dieser Aussage.
Ich treib's auf die Spitze. In der alten Wohnung hatten wir auch unten so Glascontainer, was toll war. Weil das hat man nicht überall. Und jetzt zum Beispiel in diesem Haus gibt es keine Glascontainer. Das heißt, ich muss die immer zum Glascontainerhof bringen, was total.
Zum Glascontainerhof?
Ja, ist halt.
Habt ihr hier in der Nähe keinen normalen Glascontainer?
Nee, eben nicht. Ich muss da richtig lange gehen.
Das ist wirklich
scheiße. Ja, genau. Was dazu hilft, führt, dass wir das immer stapeln, die Gläser, die meistens in der Weinflaschen, und halt dann einmal mit dem Auto wegbringen. So. Und dann habe ich mal die Nachbarn gefragt, die hier aufgewachsen sind. die so.
Nein, die schmeißen das in Müll 16, einfach. 17, sag's so, mir
gesagt,
nicht.
Als ich eben noch nicht wusste, wo man das hinbringt. Und dann ich sag, was macht denn ihr eigentlich mit euren ganzen Flaschen?
Restmüll.
Genau, Restmüll.
Ja, aber ich muss auch sagen, das war auch, als ich Jules kennengelernt habe, so in Magdeburg, ich weiß nicht, ob das ein Magdeburger Ding ist, die haben keine Mülltrennung. Der hat einfach eine Tüte und stopft da alles rein und bis heute ist die Diskussion nämlich, ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, Milchpackungen gehören nicht ins Altpapier. Ja. Also, wieso, ist doch Pappe. Ich so, Junge, das ist foliert von innen, das gehört in Plastikmüll. Das hat dazu geführt, dass der in 5 Jahren keine einzige Milchpackung weggeworfen hat, sondern die einfach leer immer oben auf die Theke stellt, weil er überfordert ist und nicht weiß, was er damit jetzt macht.
Wahnsinnig.
Geil, ey. Ja, aber Mülltrennung, das Thema hatten wir doch auch schon mal kurz und Glascontainer. Ja. Julian.
Ja, bitte.
Ein Antenne-Allmann-Learning der Woche. Du hast einen Hund.
Ja.
Und ich habe jetzt ein Learning für Hunde für dich. Der liegt da hinten.
Ja. Mhm.
Wusstest du, dass es Zahnspangen für Hunde gibt?
Nein, aber ich hätte wirklich sofort aufgeheult, hättest du gesagt, wusstest du, dass du auch nicht nur in Wien, sondern auch in Berlin
Maulkorb. Nein, ich habe eine Freundin, die einen kleinen Hund hat, Betty. Ja. Die hat einen kleinen Mini-Dackel.
Dackel.
Und letztens habe ich sie besucht und dann sagte sie, ja, ich komme gerade vom Tierarzt. Jumper braucht eine Zahnspange. Und ich sagte, sie joked so. Und ich so, was braucht der? Ja, eine Zahnspange. Der kriegt so ein Bracket. Ich gucke sie an. So, erzähl mir nicht. Und es ist tatsächlich so, dass Hunde halt Zahnschiefstellungen haben können. Und weil es in seinem Fall so ein Eckzahn ist, haben die sich jetzt entschieden, da so ein Bracket drauf zu kleben?
Glaube ich nicht.
Mit so einer Brücke und diesen Zahn zu begradigen, weil die Tierärztin wohl sagt, das ist elementar wichtig, dieser Zahn. Und ich habe mir auch gedacht, kannst du mir doch nicht erzählen. Dann habe ich aber wieder gedacht, ich meine, Haustiere, zumindest in Deutschland, haben halt schon so ein Niveau erreicht von Kindern auf eine Art und Weise. Warum sollte man halt jetzt, wenn man seinen Kindern Zahnspangen ermöglicht, nicht auch seinen Haustierkindern Zahnspangen ermöglichen?
Aber, also ich habe nicht Zahnmedizin oder Tierzahnmedizin studiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das der wirklich braucht.
Also sie hat sich dann wohl mit Freunden ausgetauscht, die Hunde haben, und da gab es wohl auch einen anderen Hund, der auch schon mal eine Zahnspange hatte. Aber meinst du, der hat auch so bunte Gummis, die man da so draufkleben kann?
Glaube ich
so,
nicht.
Wenn so Berlin irgendwo spielt oder so Deutschland, so bei der nächsten EM oder keine Ahnung, was kommt, so schwarz-rot-gold Gummis.
Das ist witzig.
Dachte ich mir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall krass, also das ist crazy.
Ja, na, weil wir zwei Hübschen jetzt dann gleich essen gehen werden. Mhm. Was würdest du sagen, ab wann ist man Stammkunde? Woran erkennt man es und wie verliert man den Status?
Stammkunde ist man dann. Es gibt verschiedene Optionen.
Ja,
die erste Option ist, wenn der Kellner an den Tisch kommt und sagt, wie immer, dann ist man Stammkunde. Die zweite Option ist, wenn die Besitzer des jeweiligen Lokals oder die Köche oder die Geschäftsführer, also eine von den Personen, die da was zu sagen haben, dich in den Arm nehmen, wenn du kommst und fragen, wie es Frau, Kind oder was weiß ich, wem Partner geht. Und ich würde sagen, das dritte ist, wenn du die Karte auswendig kennst.
Ja, dann ist aber schwierig, glaube ich, wenn du schon mal diesen Status hattest, dass du umarmt wirst, wenn du kommst und dann vom Chef dann mal ein Glas Wein oder so ausgegeben bekommst. Wenn du dann mal so wieder 3 Monate nicht da bist und dann gehst du aber wieder hin. Ich glaube, dann wird's komisch. Oder das ist ein halbes Jahr
sein.
Ist
das so?
Ich glaube, dann wird's komisch.
Weil wir haben ja einen Stamm Italiener bei unserer alten Wohnung gehabt. Und da ist es halt genau so.
Gut, wenn der weiß, dass du umgezogen bist, dann ist es, glaube ich, noch okay. Aber wenn der das nicht weiß und dich dann trotzdem jeden Tag sieht, wie du dann umhergehst, aber dann nicht mehr
hin. Habt ihr die Situation?
Nee, aber ich habe dich jetzt gefragt. Also, möglicherweise kenne ich jemand, der verwandt mit mir ist, ein bisschen älter schon, und ein sehr großes Geltungsbedürfnis hat. Und der Wert darauf legt, dass er mit Handschlag auch begrüßt wird und das auch toll findet.
Ich weiß gar nicht, von wem du das hast, Jörn Hutter.
Nein, ich bin nicht blutsverwandt mit der Person.
Hä?
Nee.
Hast du nicht gerade gesagt, der verwandt mit mir ist?
Ja, aber nicht blutsverwandt.
Was ist es dann? Wann, wie kann man denn nicht, also
Stiefopa.
Ach so.
Ja.
Aber sagt man das dann, das ist mein, also, hä, spannend, warte mal kurz, da müssen wir kurz einen Abstecher machen. Verwandt, also die Definition von verwandt ist doch eigentlich, dass man irgendwie
richtig,
eine Blutlinie hat, oder?
Also das ist der einzige Opa, mit dem ich aufgewachsen bin und seitdem ich auf der Welt bin, ist er da und ist ein ganz toller Opa.
Okay.
Und ich sage auch Opa zu ihm, auch wenn ich halt nicht blutsverwandt mit ihm bin. Aber der hat das Selbstverständnis, der wohnt da in so einer 100.000 Einwohnerstadt, dass ihn jeder kennt und er schon so der Prinz da ist.
Warum sollte ihn jeder kennen?
Weil er hatte mal einen Laden und jetzt ist er der Präsident von so einem Fußballclub, den in der letzten Liga spielt, und er hat einfach das Selbstverständnis. Also er würde wahnsinnig gerne berühmt sein.
Und er sollte mal einen Podcast machen.
Ja, und ich habe da mal ein Jahr gewohnt, weil ich da studiert habe in Stuttgart. Und dann war das wirklich teilweise unangenehm, weil er ja dieses Selbstverständnis hatte, dass ihn jeder kennt. Und da ist ja der Chef und nicht hingesetzt, bevor der Chef gekommen ist.
Oh nein, das ist so unangenehm, wenn Leute so sind. Oh.
Und dann hat er, wie immer.
Und die so,
Wer bist du?
Geil.
Ja, dann wird's unangenehm.
Ja, und wie bist du damit umgegangen?
Ja, man kennt es nicht anders. Man weiß ja, wie das ist.
Alles klar.
Und ich will nur sagen, dass ich den ganz arg liebe und ein toller Opa war, aber hatte das ein Spleen und jeder, der ihn kennt, weiß das auch und man weiß irgendwie damit umzugehen und das ist halt ein kleiner Makel, aber man kann darüber lachen und ich habe den ganz arg lieb.
Ja, das ist schön. Ja. Das ist eine gute Sache. Es gibt halt auch, es gibt einfach so Menschen, die liebt man auch, wenn sie irgendwie seltsam sind. Ich bekomme, deutsche Sprache ist ja manchmal sehr spannend.
Ja.
Ich werde morgen, nachdem ihr das gehört habt, Besuch gehabt haben.
Sehr gut, Futur 2.
Und zwar von einer Freundin, die ich seit 5 Jahren oder 4 Jahren nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und zwar bin ich mit der zur Schule gegangen, 5. bis 9. Klasse. Und die hat einfach in den letzten Jahren so ein rasantes Leben auf eine Art und Weise gelebt. Die hat rausgefunden, dass sie homosexuell ist, hat ihre Freundin kennengelernt, hat diese Freundin geheiratet, hat ein Kind bekommen mit der mittlerweile. Das heißt, ich weiß, kenne die Details tatsächlich gar nicht, weil wir auch nicht die sind, die ständig anrufen oder schreiben, sondern wir sind so alle paar Jahre, bin in der Stadt, ich komme vorbei. Ja. Und das Gute ist, das ist eine Art von Freundin, mit der du immer genau da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Das Ding ist, das hat für die Zeit gegolten, als sie noch nicht Mutter war. Mhm. Jetzt, wo sie Mutter ist, weiß ich nicht mehr, ob das auch noch so sein wird. Bin mega gespannt darauf, sie jetzt mal kennenzulernen und ihre Partnerin und das Kind natürlich. Und das finde ich so faszinierend, dass es manchmal so Menschen gibt, die hast du ein paar Wochen nicht gesehen, direkt schlechtes Gewissen und bei denen passiert dann ganz, ganz viel und irgendwie ist es schon direkt weird und du bist so, ja, sorry, ich hatte eine schwierige Phase oder mir geht es gerade nicht so gut, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und dann gibt es halt diese Leute 5 Jahre, Julian, oder vielleicht sind es auch nur 4 Jahre und bei ihr ist so viel passiert und ich bin halt einfach wahnsinnig gespannt, wie das morgen sein wird.
Ja.
Sie war einfach auch in dem Haus natürlich noch nicht. Ich weiß nicht mal, wo die aktuell wohnt. Ich habe so wirklich fast gar nichts von ihr irgendwie gehört und mitbekommen. Außer, dass ich irgendwann mal, hatte sie mich gefragt, kannst du die und die Kampagne unterstützen? Da ging es, glaube ich, auch um so gewisse Adoptionsrechte für so gleichgeschlechtliche Paare. Aber ansonsten weiß ich es nicht. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, gibt es halt das XXL-Live-Update und das ist auch dann schön und dann ist auch wieder gut.
Kannst du mit der schweigen?
Dadurch, dass man sich ja dann so lange nicht sieht und erstmal so viel zu erzählen hat, sind wir nicht in dem Mut, glaube ich, meistens zu schweigen. Aber ich würde sagen, von der Nähe, die man zueinander hat, schon. Dadurch, dass man sich auch so lange kennt. Ich habe aber heute witzigerweise mit AC das gleiche Thema gehabt, weil es irgendwie darum ging, dass ich gesagt habe, oder sie auch gesagt hat, wie geht's dir denn? Und ach, wir könnten auch mal wieder das und das machen und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Dadurch, dass ich so ein dynamisches Leben auf eine Art und Weise habe und so busy, ist es gar nicht so, wie bei vielen, dass ich immer dann erzählen will, wenn man sich sieht? Weil man sagt ja auch häufig, wenn du so Leute irgendwo im Restaurant siehst und die schweigen gerade, dann sagst du, guck mal, die haben sich gar nicht zu erzählen, die schweigen sich an. Mhm. Aber ich finde es eigentlich total besonders, wenn man mit jemandem schweigen kann, weil es auch fürs Nervensystem manchmal so entspannt ist, einfach sich eine Picknickdecke zu nehmen, jeder mit einem Buch, ab in den Park und einfach einen Nachmittag nebeneinander vor sich hinzulesen oder eben auf der Couch zu sitzen. Und ich finde auch manchmal so Freunde, mit denen du einfach dir ein Handy nehmen kannst, mal auf die Couch gehst und 3 Stunden nebeneinander einfach nur so, guck mal, das TikTok hast du mir letzte Woche schon geschickt. Irgendwie so, finde ich sehr besonders.
Ich finde das auch, ist es die ultimative Bestätigung, befreundet zu sein, wenn man schweigen kann. Also ich weiß das ganz arg, ich habe eine schwere Zeit durchgemacht, als ich bei Antenne Bayern im Volo war. Und ich glaube, 2 Wochen vorher hat sich meine Ex-Freundin von mir getrennt. Ich war dann 2 Wochen im Urlaub, habe ich schon tausendmal erzählt, die Geschichte. Und bin dann nach dem Urlaub wieder gekommen. Und an dem Tag hat eine Frau angefangen, da zu arbeiten. Die hat ihr Volo angefangen und war aber 5 Jahre älter als ich. Und die hatte, ich habe das gesehen, die hatte eine Nachrichtenschicht und mit dem Typen, mit dem sie arbeitet.
Eine Nachrichtenschicht, sagt man das so?
Ja.
Das ist ja witzig.
Ja, tatsächlich. Und
alle würden so sagen, hä, meinst du Nachtschicht?
Nee, eine Nachrichtenschicht, genau.
Was heißt das genau? Ist es immer um eine bestimmte Uhrzeit eine Nachricht?
Gemacht.
Genau, aber ist es immer auf eine bestimmte Uhrzeit geknüpft auch?
Nachrichten sind ja immer so um halb und um ganz.
Ah, auch so. Okay.
Genau, ja. Und ich habe angemerkt, wie sie das instant bereut hat, bei diesem Radiosender angefangen zu haben. Aber ich werde es nie vergessen. Sie ist dann mir an meinem Platz vorbeigelaufen und ich meinte so, ey, du hast die Schicht mit Punkt, 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 oder? Dann schaut sie mich noch so an und sagt, ja. Ich so, ey, es wird besser. Der ist ein Arschloch. So, das sind nicht alle so. Und am nächsten Tag hatten wir dieselbe Schicht. Ich war da fest bei der Nachmittagssendung, habe da Comedy geschrieben und was für so Außeneinsätze zuständig. Und dann sind wir da gemeinsam hin. Musste sie so einlernen, was man da so machen muss und wie das funktioniert. Und ich habe gemerkt, wie ich brutal krank werde. Also ich habe Schüttelfrost bekommen, ich habe Fieber gehabt. Es ging mir richtig elend, es ist alles zusammengekommen. Und dann war das auch, ich habe da brutal viel gelernt, aber das war eine so stressige Zeit und die haben so viel erwartet und teilweise konntest du es auch nicht richtig machen, weil sie sich selbst nicht mochten. So. Und dann, sie kannte das aber nicht, sie hat früher beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet und war dann nur dabei und dann hat sie mitbekommen, wie ich zusammengeschissen wurde von diesem Nachmittagsteam und man, das kann doch nicht sein, das checken die doch wohl selbst, dass du da jetzt nichts dafür kannst, dass der das nicht sagen wollte und ich so, das wirst du noch lernen, das ist so. Und ich bin dann da in den Sender gekommen und wusste, jetzt kann ich mir gleich wieder einen Anschluss anhören, weil es nicht so geklappt hat, weil die auch alle von oben nach unten immer runtergeleitet sind. Und ich war dann am Ende der Nahrungskette als Volo und ich habe es halt voll abbekommen von allen, die von oben Stress bekommen haben. Und dann meinte sie so, ey, ich bin gestern erst nach München gezogen, ich bin mit dem Auto da, soll ich dich nach Hause fahren? Und da meinte ich, das wäre toll, wenn du es machen könntest. Und wir haben uns an diesem Tag kennengelernt. Und ich sitze da so im Beifahrersitz und mir geht's so scheiße und ich habe mich aber so gut mit ihr gefühlt, weil wir mussten nichts sagen. Die hat meinen Tag mitbekommen, die wusste, wie es mir geht, dass ich 3 Tage meine Ex-Freundin ausgezogen ist. Und wir haben uns angeschwiegen.
Alter, was eine scheiß Phase.
Richtig, genau. Wir haben uns angeschwiegen und es war klar, dass wir ab jetzt beste Freunde sind.
Oh.
Naja, also waren wir dann auch, sind jetzt nicht mehr befreundet, aber wir haben vor einem Monat wieder mal telefoniert, seit Ewigkeiten und ich weiß, dass es ihr gut geht, ist auch einiges vorgefallen dann so, aber das war so, da wusste ich so, okay, das ist my person, sagt man im Englischen so, ich konnte vom ersten Tag mit der schweigen und wusste, das ist die ultimative Freundin, so, ja.
Das ist toll. Das war Sarah für mich so ein bisschen in der Fliegerei damals, ohne dass ich am Anfang wusste, weil ich heute weiß, dass am Anfang, als ich zur Fliegerei kam, da war ich ja schon auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit und so und das hat sich natürlich super schnell rumgesprochen, ne? Kleine Fluggesellschaft, nur ein paar Basen, irgendwie nur ein paar tausend Mitarbeiter, das ging super flott und es kam dann auch teilweise eben vor, dass Leute schon ganz genau wussten, wie ich arbeite oder wie ich fliege oder was auch immer, bevor sie je mit mir geflogen waren. Und aber nicht wussten, dass Sarah und ich befreundet sind. Oder beziehungsweise, nee, die wussten nicht, dass wir in einem Grundkurs waren, weil so richtig befreundet waren wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und wenn Sarah eine Sache hasst, dann ist das wirklich, wenn Leute irgendwie hinterm Rücken sprechen. Und hat dann teilweise sich den ganzen Flug den Shit so angehört und dann mit dem Flug ist so gedroppt. Übrigens, ja, das ist meine Freundin und das, was ihr hier sagt, ist absoluter Schwachsinn. Ich kenne die Frau. Ich war mit der im Grundkurs, weil zum Beispiel Sachen, die erzählt wurden, war natürlich klar, ja, die ist voll abgehoben und arrogant. Und Sarah so, wisst ihr, wer die Einzige war im kompletten Grundkurs, der da permanent mit seiner Jogginghose rumgerannt ist, morgens ohne Make-up, unfrisiert, einfach da in diesem Kurs saß, weil sie einfach nur den Kurs machen wollte? Ja, Heinisch, also ihr wisst gar nichts über sie. Und ich fand das so süß, wie sie mir das irgendwann dann mal erzählt hat und halt meinte, ja, und das hat sich so, sie hat mir so den Rücken freigehalten, als ich noch gar nicht wusste, dass ich jemanden brauche, der mir vielleicht den Rücken frei hält. Und das hat auch nicht lange gedauert, bis dann irgendwie alles, sie so die Wogen geglättet hat und dann war auch alles in Ordnung. Und später, als ich Senior war, sowieso. Aber das sind so Leute irgendwie manchmal, die so deine Energie fühlen und du merkst so, ja krass, irgendwie das matcht so gut und das ist richtig wertvoll. Wenn ich gerade so darüber rede, merke ich, dass bestimmt Leute zuhören, die in so Situationen sind, wo sie so eine Person nicht haben. Und manchmal finde ich das ganz traurig, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen so durchs Leben gehen, ohne richtig enge Freunde zu haben. Mhm. Und häufig habe ich auch schon mal, als ich zum Beispiel diesen Dr. Jenner Talk und so gemacht habe, so Nachrichten bekommen, wo Leute meinten, auch erwachsene Menschen, irgendwie habe ich nicht so einen richtig so einen Freundeskreis und ich finde es total schwierig. Und dann wird einem auf Social Media oft so erzählt, braucht man auch gar nicht, du kannst dein eigenes Ding machen, du musst nicht immer so sozial sein.
Das ist Quatsch.
Aber ich muss sagen, Freunde im Leben zu haben, ja, das braucht man. Ja. Das ist wichtig. Und Leute, die I have your back, die so einfach da sind.
Ja, das finde ich auch.
Aber natürlich ist es auch schwierig, die zu finden. Hm. Was würdest du sagen, sind deine 3 Tipps, um Freunde zu finden?
Boah.
Du hast auch viel Freunde. Würdest du sagen, du hast viele Freunde?
Ich habe Ach, da haben wir auch schon immer oft drüber gesprochen, wie das so ist mit Freunden und Kumpels. So haben wir es ja irgendwie definiert. Und ich glaube, so richtig gute Freunde, habe ich so zwei, glaube ich, die ich halt ewig schon habe, die so alles wissen. Also die sind so, das sind so meine besten Freunde und dann gibt es irgendwie nur Freunde. Mhm. Und da würde ich schon sagen, habe ich schon einige. Aber ich habe mir auch immer irgendwie leicht getan, Menschen kennenzulernen und irgendwie war ich immer so, ohne es gewollt zu haben, aber oft so der Mittelpunkt einer Sache, wo Menschen, ich glaube, es geht dir ähnlich, wo dann
als Kind überhaupt nicht und als junger Mensch, doch, jetzt im Erwachsenenalter. Ja. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter, ein Tipp ist halt, wenn du spannende Geschichten zu erzählen hast aus deinem Leben, und das können wir beide, weil nicht nur, weil wir gute Geschichten erzählen können, sondern weil unsere Leben verhältnismäßig spannend sind. Deswegen ist es auch so lustig, wenn du mal manchmal auf Menschen triffst, die selber spannende Geschichten zu erzählen haben und dann nicht wie der Standard reagieren. Also wenn irgendwann bei mir mal sagt, ey Jana, du fliegst doch und so, und ich dann anfange, irgendwelche Fluggeschichten zu erzählen, ist ja die Standardreaktion von Leuten, die dich nicht kennen, ach krass, Spanien und welches Flugzeug und so. Und dann gibt es immer so manchmal so Leute im Raum, die da nicht so drauf reagieren. Und merkst du dann, dass dich das manchmal sofort verunsichert, weil du denkst, warum reagiert die Person nicht so, wie ich es normalerweise gewohnt bin oder so? Aber
ist ja auch logisch. Man ist ja da auch konditioniert darauf.
Ja, voll.
Und ich glaube, das habe ich auch schon oft gesagt, so eigentlich wünsche ich mir manchmal Abende, wo ich nicht den Showman machen muss. Ne? Und, aber ich
dann brauchst du aber jemanden, der das stattdessen irgendwie kann.
Aber man strahlt das dann, glaube ich, auch ein bisschen aus, und es wird dann auch erwartet, dass man das Zepter dann übernimmt, so habe ich das Gefühl. Und das ist auch eine gefährliche Rolle, weil das eint uns ja auch, dieses Abgehoben, ne? Man projiziert dann auch in uns viel rein und dann will man auch, dass wir abgehoben sind. Und vielleicht, ich kann nur von mir sprechen, gibt es sicherlich Tendenzen. Es ist nicht von ungefähr, dass ich das schon, seitdem ich mich erinnern kann, so oft mit diesem Vorwurf konfrontiert wurde, aber auch schon tausendmal erzählt, aber auch mindestens genauso oft gehört diesen Satz, ey, du bist wirklich...
Bist ja doch netter.
Ein feiner Kerl,
ja,
so.
Ja.
Deshalb würde ich schon sagen, also es ist schön zu wissen, dass egal wo ich bin, ich immer Leute habe, wo ich weiß, dass die mich mögen und im Zweifel einen guten Abend mit mir verleben können. Mhm. Und dann gibt es aber auch nur ein paar Menschen, die sehr viel von mir wissen, weil ich dann auch nicht alles erzähle.
Ja, das stimmt. Da bist du noch anders als ich. Ich habe eher die Situation, dass ich so, wie hat AC das vorhin genannt? Social Oversharing oder so ähnlich.
Oversharing, ja.
Na, dass man hinterher denkt, oh nein, warum habe ich das jetzt gerade erzählt? Weil man eben auch die Tendenz hat, das merke ich dann, wenn keiner mit am Tisch sitzt, der eine Story aufrechterhält, dann willst du so diese Lücke füllen und dann manchmal droppst du Sachen, wo du so denkst, warum habe ich jetzt einer fremden Person dies und das erzählt? So, shit, Mann, wenn du die nochmal wieder siehst, oh Gott, unangenehm.
Ja.
Das denke ich schon, ja.
Aber wir haben gerade eine neue Mitarbeiterin bei uns in der Redaktion, und die hat in den ersten 2 Wochen alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. In jedes Fettnäpfchen reingetreten.
Oh nein. Ist das eine Volontärin?
Ja, die dümmsten Fehler, die man machen kann.
Zum Beispiel, was sind so dümmste Fehler, die man machen kann in der Radioredaktion? Oder allgemein?
Ständig Leuten auf den Schlips treten. Ich gebe dir ein Beispiel. Am ersten Tag, irgendwie die Praktikantin und sie kannten sich von früher. Es war ihr erster Tag, wo sie erstmal zu spät kam. Und dann 15 Minuten hinter mir, also physisch, mit der Praktikantin über einen Typen quatschen, den sie beide kennen, anscheinend beide was mit ihm hatten. Und ich habe versucht zu arbeiten. Und das habe ich mir eine Schonfrist gegeben, weil ich dachte, okay, die ist neu, ich will jetzt nicht sofort der Bad Guy sein. Aber nach 15 Minuten, nachdem ich demonstrativ auch schon die Kopfhörer reingetan habe oder die Kopfhörer aufgesetzt habe, und ich so, Leute, es ist toll, dass ihr euch gut versteht, aber hier müssen Menschen arbeiten.
Vor allem, wenn du alle, das muss man dazu sagen, für Leute, die vielleicht noch nie im Radiosender waren, ihr sitzt ja alle in einem Raum, der verhältnismäßig klein ist, und da, wo aufgenommen wird, das sind 2 Extraräume. Aber ansonsten für alles, was ihr papiermäßig und organisatorisch machen müsst, ist es derselbe Raum ohne Wände. Und wenn natürlich dann da 1000 Leute telefonieren, tippen, schreiben, irgendwelche Texte verfassen und so,
nervt.
Super anstrengend.
Ja, genau. Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, du ja nicht.
Hä? Wie?
Ja.
Hä?
Ist so.
Wie, was meinst du, was ich hier mache?
Genau. So.
Oha, und so, also so eine freche Lippe. Richtig. Boah, da kann ich ja auch nicht gut drauf klar.
Genau. Und das ist das harmloseste Beispiel. Ich will es jetzt auch nicht so.
Und was hast du gesagt? Warst du so perplex, dass du gar nichts gesagt hast?
Ich so, Cutie, da täuschst du dich.
Also Cutie gesagt, ja, deswegen Cutie denken gesagt. Leute, dass du arrogant bist.
Ja, aber wenn jemand so zu mir kommt, ja, dann kriegst du es halt zurück. Also, So, aber das ist das harmloseste Beispiel. Und
ich aber dann muss ich sagen, dann hat das nichts mit Fettnäpfchen zu tun, sondern ganz bewusst einfach auch nicht nur Provokation, aber ich finde, das ist schon ein bisschen provokant auf eine Art, sondern einfach einem Scheißverhalten.
Ja, ja, ja. Und das ist, war harmlos. So, und also offensichtlich hat es da dann ein Gespräch gegeben.
Also meinst du, sie wird, sagen wir es jetzt, meinst du, sie wird Volontärin bleiben?
Das weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, so offensichtlich hat es dann ein Gespräch gegeben. Weil seit ein paar Tagen versucht sie, das, worauf sie hingewiesen wurde, positiver zu machen. Und es, also wir wollen ja nicht in der Redaktion, wir sind sehr close alle. Also, ja,
habe ich auch damals schon gemerkt.
Ja, wir verstehen uns alle gut und machen auch viel privat und sind happy, dass wir uns haben, weil oft funktionieren Dinge nicht und dann ist man froh, dass man sich wenigstens auf die Kollegen verlassen kann. Also das heißt, wir haben Interesse, dass neue Leute kommen und wir nehmen die ja auf. Also das ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, dass jetzt jemand dazukommt. Im Gegenteil, manchmal gibt es einfach Sachen, wo man dann wieder einspringen muss. Die Lücke kann gerne gefüllt werden, das ist gut. So, man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendjemand was wegnimmt, aber es ist jetzt bei allen verkackt. Und jetzt merke ich so, oh, ich sei ein guter Mensch. So, jeder hat eine zweite Chance verdient und jetzt, sie arbeitet ja an sich und dann will man ja auch ihr die Hand reichen und dann ist es, wenn es jetzt so weitergeht, ist alles gut. Aber wenn du so einen Start hattest, ist es natürlich schwer. Und ich glaube.
Bist du so in so einer Habachtstellung, wo du darauf wartest, dass sie wieder in dieses alte Muster fällt, so?
Ich bin vor allen Dingen in einer Habachtstellung, das ist jetzt echt beim Essen.
Okay.
Das gehört jetzt nicht, ja. Aber ich auf einem anderen Niveau, aber ich glaube, bei manchen Menschen, die vielleicht unsicher sind und in den Raum reinkommen, wo wir schon sind und wo wir gerade unsere Geschichten erzählen.
Ja, es ist schwer.
Genau, es ist voll schwer. Und dann will man uns erstmal nicht mögen, weil man.
Verstehe ich.
Ne? Und dann ist es dann, ich glaube, wenn du dann aber 101 bist mit der Person, dann merken die dann irgendwie auch, okay, man ist ja gar nicht so verkehrt. Und ja, ich glaube, das wollte ich so ein bisschen.
Ja, ich denke auch mal, wenn mir nicht ans Bein gekackt wird, kacke ich dir auch nicht ans Bein. Ja. Und dann bin ich auch jemand, der für dich in die Bresche springt. Aber wenn ich merke, es gibt unkollegiales oder faules Verhalten, dann habe ich auch nicht dein Back.
Ja.
Ist ganz einfach eigentlich.
Ja. Jana, es war eine schöne Folge. Wie nennen wir die? Weird Sports?
Ja. Gut. Aber wir hatten letztes Mal schon was mit Olympia. Ich will nicht, dass wir jetzt schon wieder mit Sport so ein
Die würde weirde Folge, nee.
Überlegen wir uns gleich.
Ja, überlegen wir uns
so, gleich. Erstmal danke, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. So Selbstreferenzen, ja, wo nee, nicht nur. Nee, stimmt
gar
eigentlich
nicht.
Gar nicht. Nur zum Ende jetzt so ein bisschen, ja,
genau.
Ja, hast du recht.
Aber das
nee,
wollen
sonst,
auch die
ansonsten
Menschen.
Eigentlich gar nicht. Das wollen die Menschen. Die Menschen wollen Antenne Allmann. So, danke, dass ihr zugehört habt. Gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast. Diana und der Julian sind raus.
Tschüss.
Tschüss.